Da sind wir, liebe Freunde der niveauvollen Radiounterhaltung. Herzlich willkommen zum neuen Online-Talk mit Daniel Fiene.
Und Herrn Pähler bei D-Radio Wissen. Wir reden gemeinsam über das digitale Leben.
Du, Herr Pähler.
Ja, Daniel.
Lass uns doch erstmal kurz vorstellen.
Gute Idee. Ihr könnt uns vielleicht schon vom wöchentlichen Medienpodcast Was mit Medien kennen. Wenn nicht, auch kein Problem.
Denn alle Geheimnisse über uns beiden werden auf wasmitmedien.de gelüftet. Reden wir jetzt lieber über unser Thema. Und da geht es um Japan. Wir wollen die Katastrophe weiterdenken.
Die tragische Katastrophe in Japan hat uns alle gefesselt. Wir hingen vor den Live-Tickern, um minütlich oder sekündlich über die neuesten Ereignisse aus Japan informiert zu werden.
Und unsere Twitter-Timelines und Facebook-Wände waren voll von Informationen aus dem Unglücksland. Es wurden Nachrichten weiter verbreitet, kommentiert und es wurde irgendwie auch getrauert.
Aber hat uns die Informationsflut eigentlich wirklich besser informiert? Oder wollten wir einfach das Gefühl haben, ganz nah dran zu sein?
Und ich würde sagen, da hören wir doch am besten erstmal unseren Skype-Anrufbeantworter ab, oder?
Den haben wir in dieser Woche für euch geschaltet und dabei die Frage gestellt, wie habt ihr euch über Japan informiert und wie nah dran habt ihr euch dabei gefühlt?
Hallo, ich bin Eva und ich habe mich über die Situation in Japan zum Teil auch darüber informiert, dass ich die Nachrichten von einer Freundin von mir über Facebook gelesen habe, die gerade in Japan wohnt und in Tokio war, und dadurch habe ich mich sehr nah dran gefühlt.
Hallo, ich bin Philipp. Ich bin Lehrer an einer Schule und zum Thema Erdkunde haben wir dann auch über Japan geredet. Informieren musste ich mich natürlich dann auch irgendwie und das habe ich über das Internet getan. Ich habe ziemlich viele ZDF heute Spezials gesehen im Internet. Ansonsten, ja, natürlich in Twitter habe ich viel mitgelesen, haben ja sehr, sehr viele Leute drüber geschrieben. Aber Twitter als Nachricht, da hat mir nicht weitergeholfen.
Hallo, hier ist Katrin. Ich wollte kurz sagen, wie ich mich über Japan informiert habe. Und zwar, ich war eigentlich die ganze Zeit online und habe es bei Twitter verfolgt und habe dann immer auf die Links zu den, was weiß ich, Zeitungen oder so geklickt oder Radiosendern, und um mir das Neueste da durchzulesen oder anzuhören. Und ich muss ehrlich sagen, was die Nähe betrifft, ist unfassbar. Aber ich bin nachts aufgewacht und habe meinen Rechner angemacht, um zu gucken, was ist Neues passiert. Das ist schon... Ich habe mich ein bisschen gefragt, ist das krank oder ist das gut, aber ich war einfach so neugierig, ich wollte einfach dabei sein.
Herr Pähler, wie war das bei dir? Wie hast du dich über Japan informiert?
Ich habe das vor allem auch übers Netz getan, vor allen Dingen aber tagsüber habe ich das übers Netz getan. Ich war oft im Büro und habe aber nebenbei eben auch viele dieser Live-Ticker, aber eher der klassischen Medien, Tagesschau.de, Spiegel, bei heute offen gehabt und immer mal wieder da reingeschaut. Und ich muss auch zugeben, was macht man ja eigentlich nicht, in einige Besprechungen habe ich das per Mobile Phone dann auch mitgenommen und immer mal wieder da reingeguckt. Und na, abends habe ich dann aber doch ganz klassisch nochmal auf dem Sofa sitzend die Abendnachrichten eingeschaltet. Da habe ich dann nochmal den analogen Weg gewissermaßen gewählt, um mich zu informieren. Und bei dir, wie war das da?
Also ich war ja in der Zeit in den USA, war dort auf einer Netzkonferenz und es war immer so, dass ich morgens als allererstes im Hotelzimmer dann das Notebook bei mir neben dem Bett stehen hatte und aufgeklappt habe und erstmal die Tagesschau und Spiegel Online Webseite angeschaut habe, weil das war so für mich der Gradmesser, steht die Welt überhaupt noch? Ich fand das total beeindruckend, dass wirklich von Tag zu Tag die Schlagzeilen dramatischer waren. Also das fand ich wirklich, wirklich sehr bewegend. Aber ich finde, die Frage reichen wir jetzt auch gleich an Ulrike Langer weiter. Sie ist nämlich heute bei uns. Ulrike ist Medienjournalistin mit dem Schwerpunkt für neue Medien und Social Media. Und wir werden mit ihr vor allem über die Rolle vom Kurznachrichtendienst Twitter reden. Ulrike, herzlich willkommen.
Ulrike, hast du denn zuerst von der Katastrophe bei Twitter erfahren?
Ja. Ich erfahre eigentlich von allen Katastrophen zuerst bei Twitter. Ich glaube, das geht uns allen so. Es dauert ja doch einige Stunden, bis klassische Medien das aufgreifen. Der Zeitraum verkürzt sich, aber es ist ein gewisser Reflexions-Zwischenraum zur Verifizierung und das ist auch gut so.
Ist Twitter also für dich das schnellste Medium zurzeit?
Ja. Eindeutig. Wobei ich auch unterscheide zwischen den ersten Gerüchten, die bei Twitter aufkommen, und dann gibt es eine Phase, wo allmählich die Leute, denen man bei Twitter vertraut, die zum eigenen Netzwerke gehören, auch etwas aufgreifen, und dann wird es schon überprüfbarer und hat mehr Gewicht.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das Stichwort Qualitätskontrolle, das müssen wir auf jeden Fall in dieser Stunde noch vertiefen. Wir werden jetzt als erstes aber auch einmal noch bei dem Thema bleiben, wie man von der Katastrophe aufgenommen hat. Denn einer, der auch ohne Twitter vom Erdbeben etwas mitbekommen hat, ist Jan Keuchel.
Jan Keuchel ist Handelsblatt-Korrespondent in Japan und hat sich zum Zeitpunkt des Erdbebens direkt in einem U-Bahnhof in Tokio befunden. Und über das, was er da erlebt hat, redet er jetzt mit uns. Er ist aktuell in Osaka und dort ist jetzt schon Abend.
Ich muss sagen, ich bin total erstaunt, dass niemand Zeitungen liest, offenbar in Deutschland. Denn ich bin eigentlich ein klassischer Zeitungsmann und bin jetzt fast ein bisschen traurig, dass niemand sagt, ich informiere mich auch über die Zeitungen. Denn die Zeitungen haben natürlich den Vorteil, dass sie etwas ausgeruhter mit Informationen umgehen können. Also ich würde immer noch empfehlen, auch nochmal die Zeitung zur Hand zu nehmen.
Zu meiner Ehrenrettung kann ich vielleicht sagen, ich habe das auch getan, aber ich gebe zu, nicht als erstes.
Wie war denn?
Okay, kann ich nachvollziehen.
Lass uns mal über den Moment sprechen, das interessiert uns natürlich sehr, als das Erdbeben passierte. Was war das denn für ein Moment für dich?
Also es war ein ganz, ganz schrecklicher Moment, das muss man schon dazu sagen. Ich war mit meiner Frau unterwegs in Tokio, mitten in der Innenstadt und wir hatten unseren Sohn zur Kita gebracht und haben Sightseeing gemacht und waren eigentlich auf dem Rückweg und es war so, glaube ich, 2:30 und wir waren 5 Stockwerke unter der Erde, als das Erdbeben losging. Ich weiß noch, ich habe es zuerst gespürt, habe meine Frau gefragt, sag mal, merkst du das auch? Und wir sind ja Erdbeben erfahren, also wir erleben ja hier schon ansonsten, ich sag mal, alle 2-3 Monate schon so ein Erdbeben Stärke 3. Aber das war dann doch was ganz anderes. Also es war so, dass der Boden anfing zu wackeln, da habe ich noch gedacht, naja gut, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber es hörte nicht auf. Und es war auch so, dass sich das Ganze dann aufschaukelte, es wurde heftiger, es dauerte sehr lange, großer Unterschied zu den sonstigen Erdbeben, die man so kennt, die ja manchmal nur Sekunden andauern. Es dauerte sehr lange und dann war auch ganz klar erkennbar, alle um uns herum, und es waren nicht wenige da unten, bekamen Panik, Angst, sagen wir mal, Panik ist übertrieben, bekamen Angst. Und dann haben wir uns entschieden, so schnell wie möglich da raus und sind dann die 5 Stockwerke, die Treppen hochgewetzt. Und während wir die Treppen hochliefen, wackelten sogar diese Steintreppen. Also so muss man sich's vorstellen, von rechts nach links. Frauen, insbesondere Frauen mit hohen Absätzen, die sind dann auch gestolpert oder hingefallen. Es war keine Panik, aber es war schon ziemlich große Angst und alle wussten, dass das nichts ist, was so das übliche Erdbeben ist, sondern dass das was wirklich, wirklich Schlimmes ist. Wobei wir dazu sagen müssen, zu dem Zeitpunkt wussten wir ja gar nicht, was das für Auswirkungen hat. Wir haben natürlich gedacht, nur Erdbeben, dass das später so einen schlimmen Tsunami auslösen würde, haben wir erst viel, viel später erfahren, als wir dann zu Hause waren.
Wie habt ihr denn dann mitbekommen, also wie habt ihr euch informiert, denn schließlich beschäftigt so ein Erdbeben einem ja schon genug, aber dann kommt auch noch der Tsunami und später kam dann auch noch die Fukushima-Atomreaktor-Katastrophe hinzu. Wie war das?
Das hat sehr lange gedauert. Also man muss dazu sagen, wir haben ja erstmal unheimlich lange gebraucht, bis wir überhaupt aus der Stadt raus waren, bis wir zu Hause waren. Wir haben natürlich als erstes versucht, mal in der Kita, wo unser Sohn war, anzurufen. Das war unsere größte Sorge eigentlich. Und da haben wir festgestellt, alle Telefonleitungen waren zusammengebrochen, Internet funktionierte nicht in Tokio. Und wir wussten natürlich auch relativ schnell, warum, weil alle Leute haben telefoniert. Jeder hat versucht anzurufen. Und ich glaube, wenn so eine Millionenstadt am Telefon hängt, kann das natürlich schon mal sein, dass die Leitungen zusammenbrechen. Es hat dann ungefähr, ich würde mal sagen, 3 Stunden gedauert, über 3 Stunden, bis wir überhaupt zu Hause waren. Und dann haben wir als erstes den Fernseher angeschaltet. Ich glaube, das ist so der klassische Reflex, den man dann so hat. Erst Fernseher, dann habe ich mich daran gemacht, die Nachrichtenagenturen zu lesen natürlich auch, weil das für mich natürlich so der klassische Zugang ist. Und das war es aber auch. Ich bin kein Twitter-Mann, also über Twitter habe ich mich überhaupt nicht informiert. Ich bin da auch nicht so ein großer Freund von, wenn ich das mal direkt sagen darf, weil mir das einfach so als Journalist von der Nachrichtenlage her zu unsicher ist. Also fürs Verifizieren braucht man einfach zu lange. Und insofern habe ich mich dann schon eher auf die Agenturen verlassen, die dann doch auch relativ schnell ja reagieren. Und so nach 3 Stunden waren die natürlich auch am Ball. Ansonsten, die japanischen Fernsehsender haben natürlich dann auch Nachrichten rauf und runter gebracht mit Bildern. Da haben wir dann vom Tsunami erfahren. Und erst sehr, sehr spät dann eigentlich von der eigentlichen Atombedrohung. Das war dann noch Freitagnacht, wir konnten alle nicht schlafen. Wir sind natürlich dann irgendwie auch wach geblieben, weil es auch ständig Nachbeben gab. Und das haben wir dann so Freitagnacht erfahren, dass eben halt da noch was viel Größeres, wie man jetzt auch weiß, auf uns zurollt.
Jetzt hast du geschildert, dass du als Journalist natürlich auch über deinen Zugang zu den Nachrichtenagenturen vielleicht in einer bisschen besonderen Situation bist, aber kannst du nochmal versuchen zu beschreiben, wie das generell ist in Japan, wie man sich dort informiert, auch in dieser Situation?
Ich kann das gar nicht beurteilen wirklich, wie das so Japaner machen. Also es ist so, in Japan läuft unheimlich viel über Handy. Die japanischen Handys sind ja viel funktionabler als die, die wir in Deutschland kennen. Da schaut man Fernsehen übers Handy. Da werden E-Mails ausgetauscht. Also ich nehme mal an, die meisten Japaner, nachdem das Handy wieder funktioniert hat, haben sich darüber informiert. Ansonsten, ich glaube, für die viele ist Internet ein ganz großes Medium und aber auch Fernsehen. Ich glaube, dass in so einer Situation viele einfach sich auch vor die Glotze gesetzt haben.
Wir werden deine Geschichte, wie sie weitergeht, auch noch gleich weiter beleuchten. Ihr seid dann aus Japan erstmal rausgegangen, ihr könntet das Land dann erstmal verlassen, aber darüber sprechen wir dann gleich weiter.
Und was wir auf jeden Fall beobachten konnten, dass wir uns hier in Deutschland sehr stark über das Netz informiert haben. Wir haben hier auch die Live-Ticker der Nachrichtenwebseiten, die haben bei uns hier eine sehr große Rolle gespielt, auf jeden Fall.
Und wir haben da fast den Eindruck, dass es eine gewisse Sucht nach neuen Informationen aus Japan gab. Warum ist das so? Das weiß Professor Volker Gerau. Er ist Kommunikationswissenschaftler und erforscht, wie Menschen Medien nutzen und wie Medien auf Menschen wirken und ist auch jetzt im Online-Talk hier bei D-Radio Wissen. Hallo, Herr Gerau.
Tag.
Herr Gerau, warum müssen wir alle paar Minuten auf den Aktualisierungsbutton klicken beim Live-Ticker rund um Japan?
Also müssen wir nicht und tun auch nicht alle, tun vielleicht einige, aber der Mensch hat ein Bestreben, Unsicherheit zu reduzieren. Der Mensch lebt gerne in einer Umwelt, die er einschätzen kann, wo er weiß, was um ihn rum passiert, wo er abschätzen kann, was ist wichtig, insbesondere was kann Gefahr bieten, und das versucht der Mensch sozusagen seinen Möglichkeiten entsprechend einzuschätzen. Insofern geht es aus meiner Sicht in erster Linie darum, zu wissen, ob Gefahr droht, und das möglichst schnell, denn wenn man reagieren muss, ist es immer hilfreich, möglichst schnell zu reagieren.
Informationen, die man auch heranziehen kann, um quasi diese Lage zu beurteilen, gab es reichlich. Live-Ticker, Facebook, Twitter. Geben wir uns diese ganzen Informationen denn tatsächlich nur aus diesem Drang nach informiert sein wollen oder auch weil wir einfach das Gefühl haben möchten, nah dran zu sein?
Das kann man nicht so direkt voneinander trennen. Und ob sozusagen uns die Informationen, die vorhanden sind, wirklich informieren, spielt in dem Moment wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle. Es geht mehr darum, wie man sich fühlt, ob man das Gefühl hat, man bräuchte noch Informationen. Und sagen wir mal, das Gefühl, dabei zu sein, ist schon durchaus hilfreich. Denn wenn man Informationen einschätzen muss, spielt Authentizität eine Rolle. Und je authentischer einem die Information vorkommt, umso eher meint man, man wisse das, was man wissen müsse. Aber wie gesagt, man darf das nicht zu rational denken als ich habe jetzt Informationen und daraus leite ich das und das ab. Es geht mehr um das Gefühl, okay, ich weiß, da passiert irgendetwas und ich kriege mit, wenn es irgendetwas für mich bedeutet, was diese Frage des Dabeiseins natürlich mit beinhaltet.
Dann kommt ja noch eine weitere Komponente hinzu, dass wir die ganzen Informationen verarbeiten müssen. Vielleicht war das früher ein bisschen einfacher. Da kam die Zeitung einmal am Tag, um 20 Uhr die Tagesschau, um 22 Uhr habe ich mir die Tagesthemen angeschaut. Im Radio gab es dann die Nachrichten stündlich. Heute trudeln ja die Schlagzeilen im Sekundentakt bei uns ein, sei es auf dem Handy oder auch auf dem Bildschirm. Wann sind denn viele Infos zu viele Infos?
Na, das muss jeder selber entscheiden und das wird auch jeder selber entscheiden. Also wenn es zu viel wird, dann ist oder sind zumindest die meisten Menschen noch gut in der Lage, auch abzuschalten. Wobei so ein gewisses Suchtpotenzial oder ich würde eher sagen Flowpotenzial, dass man sich in einen Fluss reingibt, und das kann auch ein Informationsfluss sein, das gibt es schon. Aber ein zu viel, denke ich, ist kaum angelegt, und die neuen Medien geben einem ja im Gegensatz zu früher die Möglichkeit, sich das abzuholen, was man wirklich braucht. Also früher beim Fernsehen oder bei der Zeitung, da hatte man halt das, was einem vorgesetzt wurde, und beim Fernsehen konnte einem auch noch passieren, dass man zur falschen Zeit eingeschaltet hatte und sozusagen das, was einen eigentlich interessiert hätte, verpasst hatte. Und im Internet ist es jetzt mehr so, dass es ja auch mit Eigeninitiative verbunden ist. Das heißt, die Dinge sind immer abrufbar. Man kann sich die Hintergrundinformationen holen, aber man kann sich auch bedienen lassen, sodass relativ gut über Ticker oder anderes sichergestellt ist, dass wenn etwas Dramatisches passiert, wenn sich die Lage grundlegend ändert, dass man es mitbekommt.
Ulrike Langer ist ja bei uns, die Medienjournalistin, und du wolltest da gerade einmal kurz einhaken, ne?
Ja, ich habe auch eine Frage an Professor Gerau, und zwar, ob denn dieses ungefilterte Reinprasseln von Nachrichten bei Menschen vielleicht auch eine Veränderung in der Weltanschauung bewirkt. Früher war ja noch räumliche Nähe ein wichtiges Kriterium. Heute haben wir jetzt ganz dicht hintereinander Kairo, Libyen, Japan. Das prasselt alles auf uns ein und das sind alles Länder, die weit weg sind. Kann das dazu führen, dass man das Gefühl hat, irgendwann man trägt die Last der Welt auf seinen Schultern, egal wie weit weg die Ereignisse sind?
In gewisser Weise kann man sich das vorstellen, wobei ich glaube, das Phänomen ist nicht so neu, dass man Informationen aus der Welt aufnimmt und sozusagen mit der Bürde leben muss, ganz schlecht beurteilen zu können, was die vor Ort jeweils bedeuten. Wobei ich bei Nähe nicht nur so auf die Geografie gucken würde. Ich habe dazu jetzt keine Ergebnisse, aber ich glaube, dass auch die große Aufmerksamkeit von Japan dadurch bedingt ist, dass Japan zwar weit weg ist, uns aber sehr ähnlich ist. Das heißt, es ist hochtechnologisiert. Die sind eigentlich sehr gut vorbereitet auf Katastrophen und in gewisser Weise sind die uns auch wiederum sehr nahe. Und ähnlich könnte das auch in Nordafrika sein also die politischen Prozesse dort. Es gibt ja gewisse Ähnlichkeiten zum Beispiel zu den Prozessen der deutschen Wiedervereinigung. Und insofern, ich würde da nicht so 100% nur auf die geografische Ferne sehen, sondern die Dinge haben durchaus auch eine Referenz zu uns. Und ich glaube auch, dass das ist, was es interessant und so sozusagen so nutzenswürdig für uns macht, weil es hat doch eine ganze Menge auch mit uns, auch mit Deutschland zu tun.
Da kommt ja noch eine weitere Komponente hinzu jetzt, dass man jetzt nicht nur sich für sich individuell das alles zusammenstellen kann, man kann ja auch Kommentare abgeben und auch Twitter füttern. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass jeder auch seine eigene Interpretation zum Geschehen abgeben möchte. Überspitzt gesagt, wollte jeder die Kernschmelze zuerst melden. Woran lag das?
Das, glaube ich, ist aber auch ein typisch menschliches Bedürfnis, dass wenn solche Großereignisse passieren, wissen wir in der Forschung relativ gut, dass man meistens zuerst daraus aus den Medien erfährt, dann aber relativ schnell das Bedürfnis hat, sich mit anderen auszutauschen. Das hat auch damit zu tun, dass man wissen will, teilen andere die Interpretation, die ich für diese Ereignisse habe, auch, dass man sich gegebenenfalls mit anderen abstimmt. Und gut, das ist jetzt ein anderes Medium. Früher war es vielleicht das Treppenhaus oder das Telefon oder das Kaffeehaus, in dem man sich traf. Ich glaube nicht, dass das etwas Neues ist. Und auch da hatte man eine Sonderposition. Wenn man, was weiß ich, im ausgehenden 19. Jahrhundert ins Kaffeehaus kam und als erster etwas Wichtiges wusste in diesem Kaffeehaus, dann war man in gewisser Weise informatorisch auch der König des Kaffeehauses. Und das ist heute ähnlich geblieben, glaube ich.
Herr Gerau,
ich halte das für kein grundsätzlich neues Phänomen, es ist nur sichtbarer.
Ich möchte Ihnen da in einem Punkt widersprechen. Sie haben gerade gesagt, früher war das so und heute sei es eben noch ähnlich. Man erfährt etwas aus den Medien und dann möchte man sich darüber austauschen. Ist es nicht gerade etwas, was wir bei dieser Japan-Katastrophe beobachten konnten, dass eben die Informationen teilweise zuerst nicht in den klassischen Medien waren, dann hat der Austausch begonnen, sondern es war zuerst der Austausch bei Twitter da zum Beispiel. Das ist doch eigentlich eine Verkehrung dieses Phänomens.
Das stimmt. Also die klassischen Informationsflüsse haben sich dort verändert. Das würde ich auch sagen, ist das Neue, dass es in gewisser Weise erst als halb private Information losgeht, die dann über Dienste quasi öffentlich werden. Das sehe ich auch so, aber das betrifft eigentlich weniger das Publikum, es sei denn, es tritt sozusagen als Kommunikator auf. Es ist auf Kommunikatorenseite, also auf Seite der Medien und der Journalisten, hat sich viel mehr verändert, weil die sich mittlerweile aus Aktualitätsgründen auf andere Informationen stützen und nicht mehr unbedingt auf die klassische Agenturmeldung warten.
Sagt Professor Volker Gerau von der Universität Münster.
Hier ist der Online-Talk mit Daniel Fiene
und Herrn Pähler bei D-Radio Wissen. Und unser Thema heute beschäftigt sich mit Japan und lautet: Nähe per Mausklick, der Drang dabei zu sein. Und der Handelsblatt-Korrespondent Jan Keuchel hat uns schon berichtet, dass er nicht nur bei dem Erdbeben dabei war, sondern auch, dass er sich mit dem Fernsehen vor allen Dingen auf dem Laufenden gehalten hat.
Jan, wie war das dann in Deutschland? Als die Atomreaktorgefahr zu groß wurde, hast du mit deiner Familie das Land zunächst verlassen können. Wie habt ihr euch dann in Deutschland informiert? Also wie hat sich das Informationsbild dann verändert?
Es hat sich nicht wesentlich verändert. Ich habe mich, glaube ich, ganz ähnlich informiert. Ich muss noch einen Satz dazu sagen, der in der Debatte viel zu kurz gekommen ist. Und das, finde ich, ist, das ist der Voyeurismus, der eben halt auch stattfindet. Also ich glaube, Leute informieren sich nicht nur, weil sie sich unsicher fühlen, sondern weil sie einfach auch schreckliche Bilder sehen wollen. Und das wird von den Medien auch ziemlich bedient. Also ich erinnere da nur an einige Spiegel-TV-Reportagen aus Fukushima, die wirklich unerträglich waren. Also ich finde, das sollte nicht zu kurz kommen. Das sollte man auch mal erwähnen, dass da auch durchaus viel Voyeurismus befriedigt wird. Aber zurück, wie ich mich in Deutschland informiert habe, auch über Fernsehen, weil meine Schwiegereltern japanisches Fernsehen beziehen. Also ich bin mit einer Japanerin verheiratet, meine Schwiegereltern leben seit 40 Jahren in Deutschland, die haben aber noch das japanische Fernsehen. Das war sehr hilfreich, weil natürlich viele Informationen aus den Gebieten vor allen Dingen eben halt von der japanischen Regierung kommen, nach wie vor. Und es ist gar nicht so einfach, ist sich so ganz unabhängig zu informieren. Dann sicherlich auch viel über Telefonate mit Freunden und Bekannten in Japan, die über das ganze Land verstreut im Prinzip sitzen, ob es nun Kyoto, Tokio, viel in Tokio, aber auch Hiroshima ist. Und dann nach wie vor finde ich, ist es immer ganz wichtig, auch weiterhin Zeitungen zu lesen, sich online zu informieren, auch was die Kollegen online machen und die Agenturen. Das ist eigentlich so für mich das klassische Medium. Twitter spielt für mich bei der Informationsbeschaffung überhaupt keine Rolle, muss ich sagen.
Wenn du jetzt mal die Informationslagen so ein bisschen vergleichst und wie die eingeordnet werden in den Medien, ist das in Deutschland unterschiedlich als jetzt zum Beispiel in Japan? Also gerade auch was, du hast gerade gesagt, zum Teil geht einige deutsche Medien sehr voyeuristisch an das Thema ran. Wie würdest du das vergleichen?
Also die Japaner sind deutlich zurückhaltender. Das kann in bestimmten Situationen anstrengend sein. Ich glaube, dass der Journalismus da durchaus auch so ein bisschen, also ich will jetzt nicht zu stark Klischees bemühen, aber sehr auf Konsens aus ist, wie die japanische Gesellschaft allgemein. Und insofern ganz so kritisch sind die japanischen Journalisten nicht. Aber nichtsdestotrotz, es wird doch sehr viel berichtet in den japanischen Medien. Und in diesem Zusammenhang eigentlich auch sehr ausführlich, muss man sagen. Und ich finde, da ist eigentlich relativ wenig Unterschied zu dem, was in Deutschland stattgefunden hat. Allerdings, das muss ich schon sagen, japanische Medien haben sich sehr zurückgehalten mit den schrecklichen Bildern aus Fukushima. Es hat dazu auch einen Aufruf gegeben des Außenministeriums, doch bitte keine Leichen zu zeigen, was ich für absolut richtig halte und was ich eben halt auch bei unseren deutschen Medien bisweilen vermisst habe, die Pietät, die man da auch in den Tag legen sollte. Denn man muss ja sehen, dass da möglicherweise Angehörige das erste Mal im Fernsehen vielleicht ihre vermissten Angehörigen sehen und Familienmitglieder, und zwar tot. Und ich finde, da sollte man schon auch so ein bisschen Zurückhaltung an den Tag legen. Und das haben die japanischen Medien durchaus gemacht.
Ich möchte noch zwei Aspekte ergänzen, also zwei Vorwürfe, die in den deutschen Medien jetzt zunehmend gemacht worden sind. Das eine ist, den Fokus zu sehr auf die Auswirkungen für Deutschland zu legen. Also können wir jetzt Lebensmittel nicht mehr essen oder müssen wir Mineralwasser horten? Also das geht teilweise ins Lächerliche. Den Vorwurf kann ich verstehen. Das zweite ist, dass deutschen Medien vorgeworfen wird, Zehntausende von Menschen wahrscheinlich sind durch den Tsunami und das Erdbeben umgekommen und wir berichten eigentlich nur über Fukushima. Das finde ich unverständlich, denn eigentlich haben Medien ja die Aufgabe, vorausschauend zu berichten und dass von Fukushima langfristig, sogar global gesehen, die größere Gefahr ausgeht. Ich meine, das ist, glaube ich, seit den letzten 24 Stunden sehr deutlich geworden. Also die Lage in dem Reaktor 3 wird immer bedrohlicher. Da müssen Medien einfach am Ball bleiben.
Sehe ich genauso, wobei ich sagen muss, dass ich schon finde, dass die humanitäre Katastrophe in Deutschland nicht richtig gut genug rübergekommen ist. Also die da wirklich stattfindet nach wie vor da oben in den Gebieten, wo Leute sitzen und kein Wasser haben. Und jetzt mittlerweile bricht da die Influenza aus und die Versorgung mit Medikamenten funktioniert nicht richtig. Ich finde, dass da auch schon nochmal der Fokus drauf gelegt werden sollte. Und was diese atomare Bedrohung in Deutschland anbelangt, das ist natürlich zum Teil schon tatsächlich lächerlich, was da in Deutschland passiert ist. Wenn man dann liest, dass die Geigerzähler in Deutschland ausverkauft sind, da fragt man sich wirklich, womit die Leute sich so beschäftigen in Deutschland. Also da finde ich schon, dass dann auch die deutschen Medien vielleicht ein bisschen zu viel Historie geschürt haben.
Also ein kleiner Aufruf zu weniger Geigerzähler-Meldungen hier. Ich habe bei Facebook vielleicht passend dazu eine Nachricht gekriegt, also eine Frage. Und zwar, es gibt ja auch die Spendenaufrufe in den deutschen Medien. Japan ist als nicht armes Land bekannt. Brauchen die tatsächlich die Spenden? Kannst du das von deiner Sicht aus beurteilen?
Also Japan ist ja eigentlich ein sehr hochverschuldetes Land. Also Japan hat Geld dringend nötig. Natürlich sind die Japaner flächendeckend recht wohlhabend. Das ist nicht anders als in Deutschland. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass also viele Leute wollen in Deutschland was tun. Das habe ich auch gehört von Freunden in Deutschland. Alle haben uns gefragt, was können wir tun? Und ich finde, da ist es das Einfachste, wenn ein Bedürfnis da ist, zu helfen, mit Geld zu helfen oder auch anderweitig zu spenden. Also man kann ja auch Anziehsachen spenden und so weiter. Aber wenn das Bedürfnis da ist, sollte man das nicht irgendwie kleinreden. Ich finde es schon ganz gut, dass das passiert.
Jetzt haben wir ja vorhin von Professor Gerau auch erfahren, dass ein wichtiger Grund, warum wir vielleicht so ganz nah dran sein wollen, ist, dass die Japaner eben in einem sehr ähnlichen Staat leben wie wir, also was Wohlstand, Gesellschaftssystem angeht. Ist es jetzt aber, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass die humanitäre Katastrophe relativ wenig Platz sozusagen nur bei uns in der Medienberichterstattung einnimmt. Ist das nicht vielleicht auch genau damit zu erklären? In Haiti, da kann man sich vorstellen, wenn da ein Erdbeben passiert, da ist sowieso schon schrecklich und dann ist es unendlich schrecklich. Aber in Japan, das ist doch eigentlich ein perfektes Land. Das werden die schon hinkriegen. Also ich sag's ganz ehrlich, das war so meine erste Assoziation, als ich allerdings auch noch nicht wusste, wie groß die Katastrophe ist.
Gut denkbar. Kann ich mir auch vorstellen, dass das ein bisschen damit zusammenhängt.
Mittlerweile bist du ja wieder zurück in Osaka und es ist übrigens per Skype zugeschaltet. Das kann man an dieser Stelle im Online-Talk auch mal sagen. Wie ist das jetzt? Wie hat sich das Bild quasi gewandelt? Ist das ein normaler Alltag, den du dort findest? Weil Osaka ist natürlich jetzt wirklich mehrere Kilometer ab vom Brennpunkt. Oder ist normaler Alltag jetzt nicht möglich?
Also ein normaler Alltag ist natürlich nicht möglich. Ich wohne in Tokio, meine Familie ist in Deutschland und ich sitze hier in einem Hotelzimmer. Das ist schon mal überhaupt kein normaler Alltag. Und den Berichten zufolge und so wie ich mich hier informiere, ist es so, dass wahrscheinlich es mit einer Familie zurückzuholen erstmal über Monate nicht funktionieren kann. Denn Tokio ist immer noch sehr gefährdet. Und also zumindest, wenn die Familie in Tokio wohnt. Und insofern überhaupt auch kein Alltag, was das Informieren anbelangt, ist es ganz ähnlich wie auch in Tokio. Man spricht mit Leuten, allerdings eben halt etwas weniger persönlich, sondern eher übers Telefon, weil ganz viele einfach momentan keine Zeit haben. Das muss man einfach auch so sehen. Die sind unheimlich beschäftigt. Ich mache ja auch viel hier Unternehmensberichterstattung und auch die Unternehmen sind ja stark betroffen von Erdbeben und Tsunami. Aber da in Kontakt und Gespräch zu kommen, ist einfach schwierig, weil die einfach keine Zeit haben, weil die sagen, wir haben in Anführungszeichen Besseres zu tun, wir müssen uns um unsere Zulieferer kümmern und um unsere Firmen, um unsere Fabriken, um unsere Mitarbeiter, die momentan in den Fabriken, die geschlossen sind, nichts zu tun haben. Und insofern hat sich der Alltag etwas verschoben, aber eigentlich ist es halt ein typisches normales journalistisches Arbeiten nach wie vor doch noch.
Du hast uns eingangs der Sendung sehr plastisch geschildert, dass es die Situation in dem Moment, als das Erdbeben ausgebrochen ist, nah dran war in einer Panik. Panik war es noch nicht, aber es war wirklich greifbar, die Angst bei den Menschen. Ist diese Angst jetzt auch noch da oder glaubst du, wo einerseits Tage ins Land gegangen sind, aber auch die Chance war, mehr Informationen zu bekommen, ist diese Angst nicht mehr so gegeben? Oder ist das eine abgeklärtere Angst, wenn man das vielleicht so sagen kann?
Also es ist, glaube ich, eine unterdrückte Angst. Ich glaube, Japaner, auch ich möchte ungern über Japaner reden, aber ich muss es einfach mal so sagen, die meisten Japaner, die ich kenne, glaube ich, die haben sehr viel Angst. denn insbesondere die ich auch kenne, wohnen in Tokio. Und Tokio ist einfach ein ganz unsicherer Faktor momentan, da zu leben. Viele müssen dort sein, weil sie weiterhin zur Arbeit gehen. Die können ja nicht einfach von der Arbeit wegbleiben, dann würden sie möglicherweise ihren Arbeitsplatz riskieren. Deswegen ist es oft so, dass die Familie woanders ist, vielleicht bei den Eltern weiter im Süden, und dass der Ehemann dann noch weiter arbeitet, aber doch mit Angst im Nacken. Es ist ja so, dass die Lage in Fukushima noch sehr ungeklärt ist. Die ist einfach noch nicht mal stabil. Es geht auf und ab. Momentan sieht's, die Nachrichten am Wochenende sehen wieder so aus, als wenn es schlechter würde, dass die Radioaktivität im Meer mittlerweile sehr hoch ist. Die Leute fragen sich, können wir noch Fisch essen? Was können wir noch zu uns nehmen? Und es gibt natürlich verknappte Wasserrationen in Tokio, es gibt Stromabschaltung. Also die Angst ist nach wie vor doch relativ groß. Ich glaube nur, dass Japaner vielleicht nicht so intensiv darüber sprechen und vielleicht auch etwas geübter waren mit Erdbeben, vielleicht nicht mehr ganz so panisch sind, wie Deutsche es wahrscheinlich wären in so einer Situation.
Jan Keuchel, wir reden noch gleich weiter hier in diesem Online-Talk, und wir wollen uns jetzt aber einmal einen kleinen thematischen Schlenker erlauben und uns über die Atomisierung der Nachrichten informieren.
Ulrike, du hast in dieser Woche hier bei D-Radio Wissen einen Kommentar gesprochen, und da hast du dich ja doch ziemlich kritisch mit der neuen Info-Häppchen-Kultur auseinandergesetzt. Was genau sind da deine Kritikpunkte?
Also im Zentrum meiner Kritik waren eigentlich die Infoticker der klassischen Medien. Welt Online hat so einen, Spiegel Online hat einen, es gibt noch mehr. Ich bin in den ersten Tagen auch der Sucht dieser Infoticker verfallen und habe ständig auf Refresh gedrückt, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das Informationen aus zweiter und dritter Hand ist und es oft bei einer Aktualisierung überhaupt keinen Grund gibt, jetzt dieses winzige Atom an Informationszuwachs auch noch dran zu hängen, sondern es ist, und ich verstehe es in gewisser Weise, die Aufmerksamkeit ist da und man erzeugt natürlich mit diesen Tickern unheimliche Seitenaufrufe. Es wird ständig aktualisiert. Nur der Erkenntnisgewinn hält da einfach nicht Schritt. Und ich habe es mir dann wieder abgewöhnt, in diese Infoticker reinzuschauen.
Aber bringen die nicht auch so ein bisschen Struktur in so eine übersichtliche Lage? Denn immerhin kann man das natürlich dann auch quasi so ein bisschen plastischer darstellen, dass es jetzt hier was Neues gibt.
Nein, die bringen überhaupt keine Struktur. Da wird einfach nur chronologisch die neueste Information drangehängt. Und ich weiß oft gar nicht, stimmt die oder stimmt die nicht. Also oft, die widersprechen sich ja häufig. Struktur erwarte ich von den klassischen Medien sehr viel mehr, von Analysen, von Hintergrundberichten, von Einordnung, denn das ist immer noch die Stärke der Medien. Und da leistet Ranga Yogeshwar wirklich eine Menge. Also ich gucke eigentlich fast gar kein Fernsehen mehr, habe aber eine Quarks & Co.-Sendung mit ihm gesehen über die Atomkatastrophe, und das fand ich hervorragend, wie er das sachlich und sehr einfach verständlich vermittelt hat. Und er ist ja nun wirklich vom Fach. Er ist Physiker und ist auch auf Atomphysik spezialisiert.
Glaubst du, dass gerade die Medien, wenn wir jetzt beim Beispiel Ranga Yogeshwar bleiben, bei seiner Person, der es ja auch immer nicht nur sehr sachlich fundiert macht, sondern ich finde persönlich auch immer in einer sehr unaufgeregten Art, ist das etwas, woran sich einige andere Medien auch doch was abgucken könnten? Gerade in so einer Situation, wo eben die Lage wirklich unklar ist.
Allerdings, also ich glaube, einen Gang runterzuschalten und nicht die Panik noch zu schüren, also ausverkaufte Geigerzähler, ich glaube, es hackt. Also Ranga Yogeshwar auf der einen Ebene, wirklich am einen Pol, der sehr viel zur Beruhigung und nicht zur Abwiegelung leistet. Also ja, es ist ihm ja auch vorgeworfen worden jetzt im Internet bei Media, in dem Branchendienst Media. Er würde ja auch Aufträge für Industrieunternehmen machen, die der Kernkraftindustrie nahestehen. Er ist aber ein erwiesener Kernkraftkritiker und ich halte ihn für sehr vertrauenswürdig. Kritik wiederum an Spiegel Online, die spielen ganz genau mit der Reizschwelle, worauf die Leute klicken wollen. Sie haben zum Beispiel ein Video angekündigt, dass jetzt ein Video aufgetaucht sei, die Flutwelle rast auf Fukushima auf das Kernkraftwerk zu. Ja, natürlich klickt man das an, natürlich will man das sehen. Das Video zeigt aber etwas anderes.
Ich habe auch noch einen interessanten Tweet gefunden, und zwar vom Twitter-Nutzer Anmutsgrenze. Er schrieb, gab es schon mal gleichzeitig zwei Spiegel-Online-Live-Ticker? Und ich glaube, das war dann einer für Libyen und einer für Japan.
Da fällt mir ein, jemand sprach einmal davon, dass der Live-Ticker eigentlich die erste originäre Darstellungsform im Online-Journalismus sei. Stimmt das eigentlich? Das weiß Professor Christoph Neuberger. Er befasst sich mit Medienwandel an der LMU in München. Grüß Gott, Herr Neuberger.
Guten Tag, hallo.
Ist denn der Live-Ticker die erste originäre Darstellungsform im Online-Journalismus?
Ja, schwer zu sagen. Es ist jedenfalls eine originäre Darstellungsform im Internet. Aber ich würde sagen, es gibt auch noch andere Formen. Wobei der Live-Ticker in der Anfangszeit ja für geplante Ereignisse, für Sportveranstaltungen insbesondere eingesetzt wurde. Mir ist aufgefallen, dass es in den letzten Wochen im Zusammenhang mit Japan, im Zusammenhang mit Libyen, dieser Live-Ticker überall auftaucht und zwar sehr, sehr prominent platziert.
Funktionieren diese Live-Ticker?
Ich denke, Live-Ticker können nur ein Element sein der Berichterstattung. Ich finde, solche Ereignisse haben immer mehrere Zeitschichten, die immer mit berücksichtigt werden müssen. Zum Teil hatte ich den Eindruck, ist das auch gut gelungen. BBC News ist ein sehr schönes Beispiel, wo diese Zeitschichten sehr schön getrennt sind. Man hat dort auch einen Live-Ticker, wo man sich schnell auf den neuesten Stand bringen lassen kann. Da steht immer das Neueste ganz oben. Daneben gibt es auch ein Livestream des Fernsehbilds. Daneben gibt es aber auch noch Keypoints, wo man kurz eine Zusammenfassung findet, im Hintergrund einen längeren journalistischen Bericht, der nicht chronologisch aufgebaut ist, sondern der das Wichtigste am Anfang hat. Und auf weiteren Ebenen findet man eine Vielzahl von Hintergrundinformationen, relativ zeitlosen Informationen, die uns helfen, die Komplexität dieser Themen auch zu begreifen. Erdbeben, Tsunami, Kernkraft, Kernschmelze und so weiter, um auch diesen Erklärungsbedarf, der natürlich jetzt im Moment sehr, sehr hoch ist, auch zu befriedigen. Und ich denke, es kommt darauf an, diese verschiedenen Formen, die verschiedenen Zeitschichten zu präsentieren und vor allem auch intelligent zu verknüpfen.
Das heißt also, nicht nur was die verschiedenen Zeitschichten angeht, sondern dass man einerseits auf der einen Seite ganz kurze, knappe Informationen haben kann, dann wäre aber schon auch Ihr Anspruch, gerade an die professionell gemachten Medien daneben zu stellen, eine hinterfragende, eine beleuchtende, eine einordnende Berichterstattung.
Genau, das ist richtig. Also man muss quasi immer die verschiedenen Zeitschichten bedienen und die Versuchung ist natürlich im Internet immer sehr, sehr groß, dieses technische Potenzial auszureizen, das hier vorhanden ist, dass man hier sehr viel schneller und auch permanent aktualisieren kann. Das unterscheidet das Internet auch von den früheren Massenmedien. Dort hatten wir immer Stoppstellen, den Redaktionsschluss, man hatte feste Produktions- und Verbreitungsrhythmen, die Zeitungsausgabe, die zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen war und auch bei Hörfunk und Fernsehen das feste Programmraster, die beispielsweise die Nachrichtensendung zur vollen Stunde, das waren immer Orientierungspunkte und das fällt jetzt weg. Wir haben keine solchen Stoppstellen mehr. Das heißt, dieser Widerspruch zwischen Aktualität, der Geschwindigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Sorgfaltspflicht, der Prüfung, der Aufbereitung, der Einordnung von Informationen spitzt sich im Internet weiter zu. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass nur noch Informationspartikel verbreitet werden, Puzzlesteine, Puzzleteile, die nicht mehr zusammengesetzt werden.
Kurzum heißt das also, es gibt deswegen so viele Informationen, weil es geht.
Genau, es ist also ein Potenzial, das das Internet bietet. Auf der anderen Seite hat das Internet aber auch das Potenzial zur Entschleunigung quasi, zur Vertiefung und zur Einordnung. Und das ist bisher eindeutig zu kurz gekommen, auch deshalb, weil es sehr viel aufwendiger ist, weil dort die Qualitäten nicht so leicht nachweisbar sind. Bei der Geschwindigkeit kann man immer einen Wettbewerb durchführen und kann auch relativ klar zeigen, wer nun am schnellsten war. Aber ich denke, die Vertiefung und Einordnung ist genauso wichtig. Sie ist aufwendiger. Sie verlangt vor allem auch von Journalisten nun ganz neue Dinge. Sie sind dann sehr viel stärker Wissensvermittler. Das, was in der Vergangenheit eher über das Medium Buch passiert ist, über das Sachbuch, über das Lexikon. Sie werden zu Archivaren, die auch das, was mal in der Vergangenheit publiziert wurde, immer wieder überprüfen müssen, auch gegebenenfalls korrigieren müssen. Es sind also ganz neue Anforderungen, die man allerdings schon auch finden kann. Es gibt auch dafür eigene Formate, Dossiers, Themenschwerpunkte, Mediathek und andere Formen des Archivs.
Herr Professor Neuberger, nehmen wir mal an, diese Katastrophe hätte sich vielleicht vor 5 oder 10 Jahren ereignet. Würden die Medien dann anders berichten?
Also wir haben uns damals, das liegt ja nun ungefähr 10 Jahre zurück, den 11. September sehr gründlich angesehen, haben das auch sehr gründlich ausgewertet in einer Studie. Und damals war es so, dass die Redaktion ziemlich überfordert waren. Sie waren mit einem solchen Ereignis im Internet zumindest noch nicht konfrontiert gewesen, hatten also praktisch keine Notfallpläne dafür. Damals kursierten sehr, sehr viele Falschmeldungen. Man hatte auch noch keine geeigneten Formen gefunden. Damals hat man noch versucht, mit der Berichtsform, also das Wichtigste am Anfang, das Prinzip der umgekehrten Pyramide zu arbeiten, was dafür nicht geeignet war, nicht für die Geschwindigkeit, mit der damals auch Informationen weiter verbreitet wurden. Nur CNN hat nach unserer Beobachtung damals schon so einen Live-Ticker gehabt, um chronologisch quasi zu berichten. Nach unserem Eindruck hat der Internetjournalismus durchaus in den letzten Jahren viel gelernt. Man ist eher darauf gefasst, hat eben diese Notfallpläne, die allerdings, wie gesagt, vor allem dafür eingesetzt werden, um der Geschwindigkeit gerecht zu werden. Das ist übrigens auch eine Entwicklung, die man auch bei ARD und ZDF beobachten konnte, also in den TV-Redaktionen, die sich mittlerweile sehr viel stärker auf solche Situationen eingestellt haben.
Wenn wir uns jetzt mal nicht die Redaktion gewissermaßen als System, was sich eingestellt hat, anschauen, sondern tatsächlich die Menschen, die in diesen Redaktionen arbeiten, also die Journalisten, die sind ja eigentlich Menschen wie wir alle, und haben die nicht auch einfach dieses Problem bei dieser Informationsflut, ich sage jetzt mal ganz schlicht, noch den Durchblick zu behalten?
Richtig, klar. Also das sind Situationen, in denen ganz großes Informationsbedürfnis besteht. Die Journalisten wissen also, eigentlich müssten sie irgendwas sagen. Auf der anderen Seite ist es sehr schwer, an Informationen, vor allem an geprüfte Informationen zu kommen. Da hilft auch das Internet auch nicht sehr viel weiter. Und das führt dann eben dazu, dass sehr viel Redundantes, Ungeprüftes weitergegeben wird. Und da besteht natürlich nicht nur für die Journalisten die Gefahr eines Orientierungsverlusts, sondern auch natürlich für das Publikum. Also ein Orientierungsverlust durch zu viele Informationen, wo eigentlich ein zeitlicher Abstand Ruhe notwendig wäre, um Dinge zu überprüfen und journalistisch aufzubereiten. Und eine andere Gefahr, die ich hier sehe, wenn so ein permanenter Nachrichtenstrom kommt, ist, dass es natürlich auch eine gewisse Abstumpfung der Aufmerksamkeit gibt durch diese Dauererregung, die dadurch geschaffen wird. Das, glaube ich, bei der Bild-Zeitung im Internet beobachtet zu haben. Da wurde ja anfangs quasi eine Weltuntergangsstimmung verbreitet, wurde auch immer für dieses Thema doch ziemlich ausgereizt, Japan und das Atomkraftwerk. Und mittlerweile, wenn man jetzt auf die Webseite der Bild-Zeitung geht, dann findet man dort mittlerweile viele andere bunte Themen sehr prominent platziert. Also scheint das Thema nicht mehr so wichtig zu sein. Und das scheint mir eine große Gefahr zu sein, dass man dann, wenn man quasi zu viel auf einmal berichtet über ein solches Thema, so ein Thema ausreizt, dass dann auch relativ schnell das Interesse daran verloren geht.
Sagt Christoph Neuberger, er hat die Professur für Medienwandel an der LMU München. Vielen Dank.
Bitte.
Und passend dazu ist auch gerade der Tweet, was Herr Professor Neuberger gesagt hat, von dem Twitter-Nutzer Kirchberg. Er sagt, @deradiowissen, es gilt in vielen Medien leider auch weiterhin das alte Motto, if it bleeds, it leads.
Bei uns sind jetzt immer noch die Medienjournalistin Ulrike Langer und aus Osaka zugeschaltet der Handelsblatt-Korrespondent Jan Keuchel. Und Ulrike, du bist Journalistin. Wir haben gerade mit Professor Neuberger auch drüber gesprochen. Sind eigentlich Journalisten auch manchmal vielleicht überfordert? Wie ist das bei dir? Fühlst du dich manchmal durch die Infoflut bei Twitter, Facebook und Co. tatsächlich überfordert, reizüberflutet?
Jein. Lustigerweise benutze ich solche Katastrophenereignisse auch dazu, mit meiner Timeline mal aufzuräumen. Also alle die rauszuschmeißen, die nach 48 Stunden immer noch meinen, sie müssten jetzt ein Ereignis als neu vermelden. Und dann wird es wieder etwas übersichtlicher. Außerdem nutze ich natürlich Filtermechanismen. Also ich verstehe, dass der gemeine Twitter-Nutzer sehr schnell überfordert sein kann. Also wenn man alleine nur mal in der Suche das Stichwort Fukushima eingibt und dort alles liest, was dann durchrauscht, ja, das ist natürlich eine ungefilterte Flut in vielen Sprachen. Nur wir Journalisten müssten ja eigentlich gelernt haben zu filtern. Das gilt auch für Twitter. Ich kann natürlich manchen Quellen viel mehr trauen und auch Einordnung erwarten als von anderen. Und diesen Leuten, die muss ich rausfinden und denen muss ich folgen. Bei Fukushima habe ich das nicht so intensiv gemacht, aber bei Kairo, dort gibt es einen Twitterer, der twittert unter dem Nick A. Carvin. Dahinter steckt der Social Media Redakteur des amerikanischen National Public Radio, Andy Carvin, der ganz hervorragend Tweets, denen er vertraut, aufgrund seiner Kenntnisse, aufgrund seiner eigenen Netzwerke aus Kairo, die zusammenstellt und retweetet, also wiederholt und dadurch auch als persönlicher Filter wirkt. Und solche Filter nutze ich und das müssen Journalisten tun. Also ich habe wenig Verständnis für professionelle Journalisten, die am 5. Geburtstag von Twitter immer noch glauben, da rauscht alles nur durch, alles ist beliebig. Ich habe hier einen Artikel aus der FAZ, da wird das auch genannt. Twitter gaukelt eine neue Dimension von Dringlichkeit vor und zelebriert Beliebigkeit. Das sagt der Wissenschaftsredakteur Joachim Müller-Jung. Das stimmt natürlich so nicht. Twitter ist nur ein Werkzeug und man muss es sich so konfigurieren, dass es wirklich einen Erkenntniswert und einen Neuigkeitswert hat.
Aber wie kann ich das lernen?
Das dauert. das geht nicht von heute auf morgen. Also Medien, die schnell, um über Fukushima was zu erfahren, einen Twitter-Account einrichten und dann glauben, innerhalb von 2 Tagen hätten sie ihr Netzwerk und das würde funktionieren. So geht das nicht. Das muss man sich erarbeiten und das geht über Monate.
Okay, gehen wir nochmal mit dem Blick ein bisschen weg von den Medien, sondern machen mal ganz kurz so eine kleine Service-Ecke auf quasi. Wenn ich eben als Twitter-Nutzer nicht Journalist bin und irgendwie diese Mechanismen, dieses Handwerkszeug nicht irgendwo erlernt habe, was wäre da vielleicht mal so ein Rat, den du geben würdest, jemand, der wirklich sagt, ich möchte mich bewusst mit Twitter auseinandersetzen und über Twitter aber trotzdem informieren?
Das kann man sehr schön mit dem Schneeballeffekt machen. Man hat vielleicht schon 2 oder 3 Nutzer, denen man folgt bei Twitter, wo man merkt, das ist sinnvoll, die müllen mich nicht zu, sondern die wissen Bescheid. Dann gucke ich mal, wem folgen die? Und bei denen gucke ich wieder, wem folgen die? So kommt man allmählich immer weiter nach oben in der Erkenntniskette und findet wirklich vertrauenswürdige Twitterer, denen es sich zu folgen lohnt.
Du sagst aber auch, Twitter schafft Nähe. Was meinst du damit?
Naja, ich habe das persönlich gemerkt. Vor 2 Jahren hatten wir hier in Köln den Einsturz des Stadtarchivs. Das ist von mir ungefähr 3 Kilometer Luftlinie entfernt. Ich habe wochenlang tatsächlich zuerst über Twitter, dann über andere Online-Medien, ich habe dieses Ereignis eigentlich nur als Internetereignis wahrgenommen. Es gab jemanden, der stand auf dem Balkon gegenüber, zufällig mit seinem iPhone, als der Einsturz passierte. Der war der Erste, der davon twitterte. Und ich habe das zufällig, also über sehr wenige Retweets, über sehr wenige Ecken mitbekommen. Und es war für mich tagelang ein Twitter-Thema. Dann ist natürlich der Kölner Stadtanzeiger drauf eingestiegen. Und nach Wochen bin ich das erste Mal an diese Unglücksstelle gefahren tatsächlich. Dann hatte es natürlich einen ganz anderen Charakter. Dann habe ich es mit eigenen Augen gesehen. Aber bis dahin ist mir klar geworden, hatte das als Ereignis für mich eigentlich den gleichen Stellenwert wie Japan. Denn im Internet ist nur die persönliche Betroffenheit, das persönliche Interesse eigentlich ausschlaggebend. Es kommt gar nicht darauf an, wie ja auch Herr Professor Gerau schon gesagt hat, ob das Ganze jetzt 3 Kilometer weit weg ist oder 3 oder 9.000 Kilometer, sondern inwiefern identifiziert man sich damit.
Wenn ich jetzt durch die Möglichkeiten von Twitter und auch anderen Kanälen quasi an jedem großen Ereignis nah dran bin, etwas verknappt jetzt gesagt, kann denn nicht irgendwann so ein Effekt eintreten, dass man da, ich sag mal, abstumpft und dass man eben dann genau vielleicht damit auch solche Phänomene erklären kann, dass uns irgendwie die 4. Tsunami-Katastrophe eben nicht mehr interessiert und das 5. Erdbeben? Also kann das nicht auch eine Negativfolge sein?
Ganz eindeutig. Und deshalb sind diese Filterfunktionen so wichtig. Also im positiven Sinne, dass man sich raussuchen kann, was interessiert einen, was muss ich wissen, worüber will ich informiert werden, aber auch, was lasse ich jetzt mal nicht an mich heran. Also ich habe für mich beschlossen, dass die Live-Ticker, das habe ich ganz, ganz heruntergefahren, dass der Erkenntniswert gering ist und dass dieses atemlose Hinterherjapsen mir einfach zu viel wird.
Jan, ist das für dich vielleicht auch so ein Erkenntnisgewinn, ab einem gewissen Punkt, dass du sagst, oh nee, jetzt ist mal Zeit mehr eher für die Hintergrundstückchen?
Absolut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte von den Live-Tickern auch nicht so viel. Ich habe aber auch einfach nicht die Zeit, mich mit dem ganzen Kram zu beschäftigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss selbst recherchieren und kann nicht ständig gucken, was jetzt wieder auf dem nächsten, was für ein kleines Stück wieder jetzt bei einem Live-Ticker auftaucht. Ich glaube, wenn man so eine Katastrophe erlebt, muss man, glaube ich, irgendwann, also man muss auf einmal zum einen ganz richtig für sich einen Filter haben, was benutze ich, was benutze ich nicht. Ich glaube, wenn man Japan-Korrespondent ist, etwas länger hier ist, kennt man natürlich auch, weiß man, wen man ansprechen kann, weiß man, wo man sich informiert, dann greift das relativ schnell ineinander. Aber dann kommt einfach auch der Zeitpunkt, wo man sich mal zurücklehnen muss und mal die ganze Information für sich erstmal zusammentragen und sacken lassen muss. Und das geht eben halt nicht, wenn man ständig nochmal nachguckt, was kommt schon jetzt schon wieder für eine Nachricht rein. Jetzt ist die Zeit natürlich längst für Hintergrundstücke gekommen, aber nach wie vor für seriöse Nachrichten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch der Meinung, dass die klassischen Medien immer noch die seriösesten Nachrichten machen. Und das ist eben halt auch ganz wichtig, dass es eben halt nicht eine Frage von Geschwindigkeit, sondern auch von vernünftiger Information ist. Und ich glaube, mit Einordnung finde ich die klassischen Medien immer noch am besten.
Aber da gibt es ja dann doppelten Druck. Einmal vielleicht von der Nachfrage der Leser, auf der anderen Seite aber auch natürlich den Druck, veröffentlichen zu müssen, weil ich meine, gerade wenn die Artikel nicht nur in die Zeitung kommen, sondern auch von der Nachrichtenwebseite veröffentlicht werden, werden ja auch eine gewisse Anzahl von Klicks vermutlich erwartet.
Stimmt. Also ich schreibe auch für online und das Handelsblatt hat ja auch eine iPad-Applikation jetzt. Da werden auch Kurznachrichten erwartet, aber das versuche ich schon auch so zu machen, dass ich persönlich davon überzeugt bin, dass ich das, was ich da abgeliefert habe, seriös und vernünftig ist. Und da schieße ich auch nichts raus. Und das erwartet aber auch bei uns keiner, ganz ehrlich.
Du hast gerade gesagt, die klassischen Medien haben vor allen Dingen eine Einordnungsfunktion und dafür seien sie eigentlich auch die Besten. Aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, es ist jemand, der nicht wie du für ein klassisches Medium arbeitet, aber trotzdem in etwa in der Situation ist wie du, der auch sehr nah dran ist in Japan. Und ist der nicht vielleicht eigentlich der viel bessere Einordner als der ARD-Korrespondent, der 500 Kilometer weiter auf dem Hochhausdach steht und sich nur über das Hörensagen von seinen Kollegen berichten lässt? Ist das nicht die viel authentischere Einordnung, die ich da bekomme?
Ja, kommt drauf an, was er einordnen soll, finde ich. Kommt so ein bisschen aufs Thema an. Also wenn es nur darum geht zu erzählen, was ich gerade erlebe, ist natürlich derjenige, der mitten im Erdbeben ist, sicherlich der Bessere. Oder derjenige, der direkt in Fukushima ist. Aber ich glaube, das alleine reicht nicht, um eine vernünftige Einordnung zu machen. Das bedarf einer gewissen Recherche, das bedarf Kenntnissen über das Land, das bedarf auch Gespräche mit anderen Menschen. Und da reicht es nicht, von irgendwo zu stehen und zu schreiben, jetzt ist dieses und jenes passiert. Also insofern finde ich, hängt es ein bisschen vom Thema ab. Aber nichtsdestotrotz, natürlich sollte ein Journalist möglichst nah dran sein. Das gehört auch dazu.
Ein gutes Beispiel dafür ist ja eigentlich der freie Journalist Richard Gutjahr, der sich nach Kairo aufgemacht hat und 3 Tage lang wirklich mitten aus der Menge vom Tahrirplatz berichtet hat, mit den Menschen gesprochen hat, mit ihnen da übernachtet hat. Er hat natürlich nicht ersetzt, was klassische Medien gemacht haben. Vor allem ist er auch rechtzeitig, bevor die gewalttätige Phase begann, auch wieder weggeflogen. Aber er hat ein Element der Nähe geschaffen zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich klassische Medien nicht da waren, beziehungsweise wenn dann nur in großem Abstand von halt Hotelbalkonen berichtet haben. Und das fand ich schon bemerkenswert.
Ist das ein Appell sozusagen an andere Medienschaffende, es ihm nachzutun, auch in so einer Situation?
Natürlich unter großer Risikoabwägung. Vor allem sind wahrscheinlich nur wenige freie Journalisten, er ist ja völlig auf eigene Faust gefahren. Also das können nur wenige. Und man muss auch dazu sagen, dass er auch eine Ausbildung hat in Krisenberichterstattung. Also er hat schon gewusst, was er da tut. Aber es ist eher ein Appell, ruhig auch mal wieder mehr auf die Straße zu gehen, mit den Menschen zu reden, statt aus sicherer Entfernung über Zweit- und Drittinformationen zu informieren.
Jan, sehe ich ganz genauso. Wobei ich nur auch dazu sagen muss, dass es wirklich einer großen Risikoabwägung bedarf, dass die Redaktion diese Risikoabwägung auch mittragen müssen. Also es ist ja durchaus so, dass auch die Redaktionen ganz, ganz viel wollen und der Redakteur sich bisweilen auch gegen, in meinem Fall war es nicht so, muss ich gleich dazu sagen, aber auch ich weiß von Kollegen, sich doch manchmal dagegen stemmen müssen, dass die Redaktion mehr Nähe wünschen und der Redakteur dann sagen muss, das ist aber zu gefährlich. Und es muss jemand sein, der sich wirklich auch mit solchen Situationen auskennt. Also das, was ich zum Teil, ich muss nochmal Spiegel TV nennen, da im Fernsehen gesehen habe, da habe ich gedacht, das ist unverantwortlich, was die Leute da machen. Trampeln dann da in so einer Situation einfach herum auf den Gefühlen von anderen Menschen, also ganz schrecklich. Und insofern finde ich es auch ganz wichtig, dass man gut ausgebildete Leute dann da hat.
Und am Ende kommt dann hoffentlich auch das dabei rum, was dann auch wirklich auch an wertvollen Informationen bei uns Nutzern dann ankommt. Ich glaube, dass wir da jetzt in dieser Stunde viel erfahren haben.
Das haben wir auf jeden Fall. Was mich aber noch vielleicht abschließend nochmal interessieren würde, vielleicht Ulrike, glaubst du, dass es sei denn, es passiert jetzt was ganz Schreckliches, dass jetzt sehr bald diese Aufmerksamkeitsspirale sich doch nach unten entwickeln wird und dass bald das Thema Japan hier bei uns schon gar nicht mehr so eine Rolle spielt?
Ich glaube, das hängt sehr stark von der Entwicklung dort ab. Wenn tatsächlich aus Fukushima ein zweites Tschernobyl wird, dann wird uns das sehr lange noch verfolgen. Sollte allerdings das jetzt noch über mehrere Wochen auf dem Stand sein, ja, sie bekommen es hin, sie kühlen, die atomare Strahlung steigt ein bisschen, sinkt ein bisschen. Ich glaube, dass dann auch sehr viele Menschen hier das Interesse daran verlieren werden. Und dann irgendwann kommt natürlich das nächste Ereignis und die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben.
Hoffen wir, dass die nächste schreckliche Sau aus Japan nicht so schnell durchs Dorf getrieben wird. Liebe Ulrike, lieber Jan, wir müssen uns jetzt so langsam verabschieden, aber wir danken euch sehr für euren Besuch.
Gerne.
Hat Spaß gemacht.
Ja, wow, wir haben in dieser Stunde wirklich viel erfahren von unseren Gästen zum Thema Nähe per Mausklick, der Drang dabei zu sein.
Von Jan Keuchel, dem Handelsblatt-Korrespondenten Japan, haben wir zum Beispiel erfahren, dass man sich in einer solchen Situation auch ohne Twitter und Co. ausreichend informieren kann und dass vielleicht die klassischen Medien immer noch die besten Einordner sind.
Von Ulrike Langer, der Medienjournalistin und Bloggerin unter medialdigital.de, haben wir erfahren, dass sie gewisse Leuchttürme in ihrem Netzwerk hat, denen sie vertraut und über die sie dann auch wertvolle Informationen bekommt.
Ja, und von Professor Volker Gerau von der Uni Münster haben wir erfahren, dass Menschen in Krisensituationen Informationen auch in der Form, wie sie jetzt im Netz dargeboten werden, vor allen Dingen deswegen nutzen, weil sie ihre eigene Unsicherheit abbauen wollen.
Und von Professor Christoph Neuberger von der LMU München haben wir auch noch viele andere Sachen erfahren, wie zum Beispiel, dass es neue Infos, auch neue Herausforderungen für den Journalismus gibt. Und wir hören uns am 4. Samstag im April wieder. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine digitale Zeit.